Kumbachat zur Pflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, es ist erstmal Spaß. Ja, zur Pflege, für deine Examen bereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, zur Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Tatort Pflege, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.
Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Folgendes Thema: Empathie und Resilienz, Pflege mit Herz und Haltung. Meine tolle Gästin ist heute Maria. Schönen guten Tag.
Hi Liane, danke, dass ich hier sein darf. Freue mich riesig. Und auch hallo an alle, die zuhören. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Maria Masiko, bin Gesundheitspsychologin und Medizinpädagogin, arbeite an einer Pflegeschule in NRW. Viele kennen mich auch auf Instagram als Medical Mary. Ja, und bevor ich studiert habe, war ich über 20 Jahre in der Pflege tätig, in ganz unterschiedlichen Fachbereichen und Rollen. Von der chirurgischen Station bis hin zu komplexen Versorgungsbereichen wie Notfall, Medizin, Intensivmedizin, Anästhesie. Und ich durfte unglaublich viel erleben, lernen und auch wachsen. Ich sage immer, mein Studium hat mein Wissen erweitert, aber die Pflege hat mein Herz und meine Haltung geprägt. Und außerdem bin ich MCARE-Trainerin, das heißt, ich schule auch Pflegekräfte und Teams in empathiebasierter, achtsamkeitsorientierter Beziehungsgestaltung. Kurz gesagt, empathisch begleiten, professionell Grenzen halten, sich selbst dabei nicht verlieren, denn Empathie ist keine Nettigkeit, die man so kennt, sondern ist wirklich eine Kernkompetenz in der Pflege. Und sie ist trainierbar halt, ne? Und ich freue mich riesig, hier zu sein und wie wir Empathie, Achtsamkeit und Resilienz in die Pflegewelt einbringen können. Nicht nur als Theorie, sondern auch als echte Haltung.
Du hast schon sehr viel verraten und auch verraten, warum du heute hier die Fachexpertin für dieses Thema bist. Deswegen kommen wir jetzt zu den Interviewfragen.
Die Interviewfragen.
Du hast so viele Jahre in der Pflege gearbeitet. Wann hast du persönlich gespürt, wie wichtig Empathie im Pflegealltag ist?
Okay, die Frage kann ich jetzt nicht in zwei Sätzen beantworten, aber da muss ich ein bisschen ausholen, weil bei mir hat das nämlich nicht erst in der Ausbildung tatsächlich angefangen. Also es war viel, viel früher. Da war ich, glaube ich, 15. Ich hatte mein dreiwöchiges Schulpraktikum auf einer chirurgischen Station. Und ja, ich hatte damals keinen Kasak, so wie es heute ist. Ich hatte diese berühmte, ich nenne die mal Praktikanten, Metzgerschürze an. Das war kein Kasak, das war eher eine Kittelkatastrophe, aber egal.
Ich musste auch so ein Kleidchen anziehen.
Das noch. Ja, das ist Optik 10% Pflege, 90% Kartoffelpüree-Ausgabe oder so. Ne? Egal, also meine Aufgaben waren auf jeden Fall klar definiert. Das heißt, Nachtschränkchen desinfizieren jeden Morgen, Essen austeilen, Kaffee kochen, Pflanzen abstauben, Botengänge und dann wieder putzen. Aber glaub mir, Liane, ich war trotzdem stolz wie Bolle. Ne? Meine Aufgaben waren, wie gesagt, zwar immer sehr einseitig, aber ich war halt im Krankenhaus. Das war mein Traum. Da, wo echtes Leben passiert und wo man merkt auch, das ist nicht alles ja heilbar, was da läuft, aber vieles begleitbar. Und auf dieser Station habe ich viel gelernt. Nicht aus Büchern, sondern aus diesen Blicken, Gesten und auch einzelnen Momenten. Und dann gab es natürlich Schwester Tanja. Tanja war so eine dieser Krankenschwestern, weißt du, die du nie vergisst in deinem Leben. Irgendwie warmherzig, klar, präsent, aber auch ein Mensch, die total diese Ruhe ausstrahlt, selbst wenn es brennt im Klinikalltag. Ja, sie sah mich, obwohl Praktikanten ja, wie du bekanntlich weißt, schnell mal unsichtbar sind. Sie merkte, wie ich 2 Wochen lang tatsächlich immer die gleichen Aufgaben gemacht habe, ohne irgendwie zu meckern und trotzdem lächelnd Menschen gesprochen habe, einfach weil ich wissen wollte, wie es denen geht. Und sie merkte, okay, dann frage ich mal, hast du mal Lust, irgendwie mal einen kurzen Spätdienst zu machen? Weil ich war ja auch 15, also bis 19 Uhr. Und ich dachte nur, wow, genial. Jemand sieht mich, ich darf dazugehören. Ich habe habe sofort zugesagt. Aber in diesem Spätdienst bin ich in ein Zimmer vorbeigelaufen und irgendwas hat mich irgendwie ja zurückgezogen. Das war, kennst du dieses Gefühl, du brauchst gerade nur Mensch zu sein, nicht Aufgabe. Ne? Und in diesem Zimmer lag eine ältere Frau, eine ältere Dame am Lebensende. Eigentlich war es ja eine chirurgische Station, aber bei ihr war klar, sie war im palliativen Prozess. Also sie hatte keine Zugänge mehr, sie hatte kein Monitoring. Aber dieser eine Kampf in den Augen. Sie hatte nichts mehr außer ein bisschen Zeit und Hoffnung. Hoffnung auf einen Menschen, wie ich später dann erfahren habe. Denn Tanja sagte dann mit Tränen in den Augen, sie wartet seit einigen Tagen auf ihren Sohn. Sie sind wohl zerstritten. Er wohnt keine 150 Meter entfernt, aber er kommt einfach nicht. Und dieser Satz, der blieb irgendwie im Raum stehen. Diese Mischung aus Verlust, irgendwie Angst, nicht loslassen zu können. Tanjas Tränen dann noch dazu. Irgendwie, da habe ich verstanden, Pflege ist hart. Pflege ist mitfühlend und aber stark. Ne? Und dann habe ich mich einfach zu der Frau hingesetzt. Keine Aufgabe. Die Tanja sagte auch, hör mal, du musst das nicht machen. Aber ich sagte dann bestimmt, doch, ich möchte das aber. Wir sagten nichts. Wir waren dann einfach da im Raum. Alles war so ruhig. Und irgendwann mal wurde ihre Hand leichter, der Atem ruhiger und sie ging. Leise, friedlich und vor allem nicht allein. Und in diesem Moment habe ich dann verstanden, Pflege beginnt nicht mit Fachwissen. Egal wie. Also nicht mit der Theorie. Pflege beginnt mit einer richtigen Begegnung. Wir konnten ihren Konflikt leider nicht lösen. Wir konnten den Sohn nicht beibringen, doch da zu sein. Aber wir konnten dafür sorgen, dass sie auf jeden Fall nicht alleine gehen musste. Und genau das habe ich gespürt, also was Empathie in der Pflege wirklich bedeutet. Denn alles kann sich ändern, ja, aber Menschlichkeit bleibt. Und seit dem einen Tag sage ich auch immer am Lehrpult, man lernt Pflege am Bett, nicht in der Theorie. Mit einer Hand in Hand und eine Tanja, eine Schwester Tanja, die wirklich gezeigt hat, was echte Pflege ist.
Das ist eine sehr schöne Geschichte und schon fast auch die zweite Frage, also so auch, was Situationen und Mitgefühl in einer Belastung machen können, weil das klingt ja auch, also mit 15 so eine Situation und die hat dich ja auch wirklich geprägt, ist ja dann auch schon jede Menge Emotionen, die ja dann auch einen beschäftigen und die man mit nach Hause nimmt. Wie geht man mit solchen Belastungen dann um?
Boah, ganz ehrlich, also wenn jemand sagt, er hätte in der Pflege noch nie emotional schwer tragen müssen, dann hat er entweder Superkräfte oder der erzählt nicht die ganze Wahrheit, weil ich hatte Dienste, boah, da sitze ich im Auto, kennst du wahrscheinlich auch,
ja.
Ne? Schlüssel steckt, Motor aus und du denkst nur Kopf aus. Universum, nur 10 Minuten, bitte gib mir 10 Minuten, bevor es weitergeht. Und es gibt diese Dinge, die bleiben, wie du auch gesagt hast, ne? Nicht als Ballast, aber die sind so wie ja, Fußspuren im nassen Sand. War ich aber tief, zum Beispiel erinnere ich mich an ganz vielen Situationen, die letzten Endes Mitgefühl, aber auch zur Belastung wurden, wie diese junge Tochter, ungefähr auch in meinem Alter damals, ich in der Ausbildung, die zitternd am Bett ihres Vaters stand und flüsterte, ich kann nicht zusehen, aber ich kann ihn auch nicht alleine lassen und stehe auch da und versuche da mitfühlend irgendwie zu interagieren. Ne? Oder der junge Patient mit der Krebsdiagnose, werde ich auch nicht vergessen, der eigentlich nicht Angst hatte dann ja um den eigenen Tod, sondern eher um dieses unerfüllte Kinderwunsch, die Chemo mitbrach. Mhm. Oder die ältere Dame, die leise sagte, ich will nicht alleine sterben, bitte lassen Sie mich nicht alleine. Aber der Stationsalltag das überhaupt gar nicht so leisten konnte. 5 Klingeln gleichzeitig, was soll ich da sagen? Ne? Jeder mit der eigenen Geschichte dahinter und ein Dienstplan, ja, der manchmal wie ein schlechter Witz klang. Aber solche Momente prägen wirklich. Also die prägen dich, die gehen einfach nicht weg, die bleiben, wie du siehst, auch nach 20 Jahren bleiben die. Die haben mich auch geformt und manchmal fordern die dich auch.
Pflege ist Menschlichkeit und viele menschliche Geschichten. Also jeder in unserem Beruf könnte wahrscheinlich Bücher füllen mit solchen Geschichten.
Ja.
Und deswegen die Frage, was bedeutet für dich denn Pflege mit Herz und Haltung für dich ganz persönlich?
Also für mich bedeutet Pflege mit Herz und Haltung etwas ganz Einfaches und gleichzeitig auch, was wirklich so tief geht unter der Haut. Das heißt, ich sehe dich als Mensch, ne? Und ich verliere mich aber dabei nicht selbst. Das ist für mich Pflege. Also Herz heißt, ich bin wirklich da, nicht nur körperlich, sondern auch präsent für denjenigen. Und ich höre nicht nur zu, ich höre wirklich hin. Ich sehe diesen Menschen in seinem Gesamtbild. Und ich begegne dir als Mensch, nicht als die Aufgabe, die ich erledigen muss. Und Haltung, das ist die innere Linie, die uns ausmacht, also die auch nie wackelt. Das heißt für mich, meine Grenzen auch kennen und sie klar aussprechen und trotzdem professionell zu bleiben. Auch dann respektvoll bleiben. bleiben, wenn es stressig wird im Stationsalltag und mich nicht verbiegen, nur damit es schneller geht oder wie auch immer. Weil das sage ich auch oft meinen Auszubildenden tatsächlich. Nur Herz brennt irgendwann mal aus und nur Haltung wirkt halt kalt und hart von außen. Deshalb braucht Pflege beides. Wärme und Klarheit, Nähe und Grenze, Mitgefühl und Professionalität.
Absolut. Ich würde an dieser Stelle mal für dich die Pflegepädagoge machen und das Fachwissen vorlesen.
Das ist schön.
Und zwar die Definitionen.
Das Fachwissen.
Wir haben ja einmal die Empathie, über die wir reden, die man ja auch trainieren kann. Das ist eine Fähigkeit, sich in die Gefühle und Gedanken anderer Menschen hineinzuversetzen. Die Fähigkeit an sich hat jeder Mensch, so wie wir alle auch laufen lernen können, aufrecht laufen. Man muss es halt nur trainieren. Resilienz ist genauso trainierbar, ist auch eine Fähigkeit. Beides biologisch gegeben von uns. Neandertalerzeiten brauchten wir es auch, um in sozialen Gruppen interagieren zu können. Resilienz ist also dann die Fähigkeit, schwierige Situationen und Rückschläge psychisch gut zu bewältigen, zu verarbeiten, abzuspeichern, daraus zu lernen, wieder aufzustehen, eine Krönchen zu richten und weiterzumachen. Also, Empathie hat Kennzeichen wie Mitgefühl, Verständnis für andere, aktive Zuhören, also viele auch dieser Kommunikationstechniken, die wir beibringen in der Pflegeausbildung, Einfühlungsvermögen, Gedanken und Gefühle auch frei zu äußern, Ich-Botschaften zum Beispiel zu benutzen, Hilfsbereitschaft zu zeigen, respektvoller Umgang, also Respekt und Höflichkeit gehören dazu. Resilienz hingegen hat Kennzeichen wie Durchhaltevermögen in Krisen, positive Einstellungen zu behalten, nicht alle zu negativieren, trotz Rückschlägen, flexibel zu sein, anpassungsfähig zu sein, Fähigkeiten zu haben, auch die Erwartungen zu managen und immer weiter zu lernen, gehört auch zum lebenslangen Lernen dazu. Resilienz, finde ich persönlich, macht auch ganz viel aus in der heutigen Welt, weil wir sind sehr vulnerabel, also alles ist schnell, wir haben ganz viele Informationen, haben auch Weltkrisen und Klimawandel. Und also die heutige Welt ist ja noch ambivalenter als vor 100 Jahren und wir haben viel mehr Informationsflut und brauchen natürlich dadurch auch eine ganz andere Resilienz als wie im Mittelalter. Also wichtige Fähigkeit, die man so trainieren muss in der modernen Zeit. Was macht es für dich aus, Empathie und Resilienz?
Also für mich sind das klar zwei nicht nur Begrifflichkeiten, die jetzt Fachtermini genutzt werden können, sondern die wirklich erlebt werden sollten in der Pflege. Resilienz ist die Widerstandsfähigkeit, ne? Wo man zwar sehr oft belastet wird im Pflegealltag, aber wo man halt seine Grenzen kennt und lernt. Und Empathie ist dann wieder was ganz Wichtiges, dieses Mitgefühl haben in der Pflege, aber sich dabei nicht zu verlieren. Ja, also nicht überall immer ja sagen, sondern auch zu sagen, okay, ich verstehe es, aber ich muss ja nicht funktionieren. Ich muss empathisch bleiben, ich muss echt bleiben. Also die gleiche Identität zu behalten. Und das sind zwei fundamentale, wichtige Begrifflichkeiten, die eine super Haltung als Person, also eine Pflegekraft sollte eine super Haltung damit haben.
Ja, absolut.
Und das ist alles erlernbar. Und das ist das Schöne, das ist erlernbar, das ist trainierbar, das ist erlernbar.
Genau, früher hat man auch immer gerne in der Krankenschwesterausbildung noch gesagt, man muss diese Fähigkeit schon haben, wenn man in die Ausbildung kommt. Wie soll man das mit 16, wenn man gar keine menschlichen Schicksalsschläge schon erlebt hat in der Familie? Ich bin auch der Meinung, dass auch meine Ausbildung mich sehr geprägt hat und meine Ausbildungszeit und ich es gelernt habe in der Ausbildung und nicht wirklich, dass ich das mit 17, 18 schon konnte. Also deshalb kommen wir zu den Aufgaben.
Die Aufgaben.
Die Aufgaben von Empathie und Resilienz. Empathie unterstützt die Resilienz, indem sie Verständnis, Zusammenhalt und emotionale Stärke in schwierigen Situationen fördert. Die sind also beide miteinander gekoppelt, wie so Yin und Yang. In der Pflege heißt es von Mensch zu Mensch. Wir begleiten, trösten, pflegen, hören, spüren. Gefühle haben großen Stellenwert. Sind viele Pflegediagnosen, die wir stellen, sind ja Angst, Hoffnungslosigkeit, Machtlosigkeit. Also wir arbeiten ja mit den Emotionen der Menschen, wenn wir unseren Pflegeplan aufstellen. vorstellen. Und Empathie bedeutet dann da, sich hineinzuversetzen, diese Probleme überhaupt zu erkennen als Pflegeproblem. Und Resilienz bedeutet dann da, auch stark und handlungsfähig zu bleiben. Und beides, um langfristig gesund in diesem Beruf zu bleiben. Also auch eine wichtige Sache, die wir im Unterricht thematisieren, weil wir wollen ja möglichst Auszubildende in die Welt entlassen, die auch länger schaffen, in dem Beruf zu bleiben und gesund in dem Beruf zu bleiben, mit Freude im Beruf zu bleiben, menschlich, professionell. Und auch das Pflegeberufegesetz sagt, laut Paragraph 5, Pflegende sollen Beziehungen gestalten, die durch Empathie, Wertschätzung und Achtsamkeit geprägt sind. Das heißt, es steht so ja im Pflegeberufegesetz.
Ja, genau.
Also, das zeigt, dass nicht nur Goodwill diese Folge, sondern sogar Examenstoff und auch wichtig für unseren Beruf. Wie unterscheidest du echte Empathie von Pseudo-Empathie, also aufgesetztes?
Ja, weißt du, im Pflegealltag, ja, man kann es nicht so verkaufen als glitzernde Poster, ich fühle mit dir. Empathie ist oft wirklich leise und manchmal auch ziemlich herausfordernd, also auch nicht zu unterschätzen tatsächlich. Und ich sag's direkt, echte Empathie spürt man, Pseudo-Empathie aber auch. Denn wenn ich wirklich da bin, dann passiert sowas wie, ich höre zu, ich bin beim Menschen, also ich bin empathisch, ich sehe nicht nur die Maßnahmen, ich sehe die Person dahinter, der Körper ist am Bett und mein Kopf ist nicht schon an der, weiß ich nicht, Klingel, die weiter klingelt und weiter klingelt und weiter klingelt. Das sind Momente, wo ein Mensch merkt, da ist jemand bei mir. Auch nicht nur im Raum, sondern wirklich bei mir. Ja, da entsteht diese echte Begegnung, nicht Pflegeroutine. Und dann gibt es halt den anderen Modus, den wir alle auch kennen, den ich bin freundlich, aber eigentlich renne ich innerlich schon weiter, weil ich muss, die Zeit rennt, ich habe Zeitdruck und das klingt dann ungefähr, ja, Frau Müller, ja, ja, ich verstehe, ganz sicher, ja, natürlich, klar, hier haben Sie jetzt die Tablette, okay, ich komme gleich wieder. Und gleichzeitig läuft im Kopf Infusion, im Zimmer 5 ist durch, Angehörige im Zimmer 3 warten schon, Bedarfsmedikation im Zimmer 8 muss jetzt die Patientin bekommen, Übergabe ist schon in 12 Minuten, ach du je, und auf Toilette muss ich auch noch. So, das ist kein Charakterfehler, das ist Pflege, leider unter Druck. Das ist ein Schutzmodus, was verstanden werden sollte, denn wir gehen dann auf Autopilot. Also wir arbeiten dann quasi, sag so schön, Dienstplan-Dschungel, überleben. Und ich sag's offen, ich selbst war auch pseudoempathisch. Jeder von uns war das mal. Das passiert, wenn Belastung halt größer ist als die Kapazität selbst. Der Unterschied ist aber, Echtempathie bedeutet Verbindung, Pseudoempathie bedeutet Funktionieren. Als MCARE-Trainerin habe ich gelernt und auch erlebt, Empathie heißt nicht mich selbst zu verlieren dabei, während ich arbeite, sondern eigene Gefühle wahrnehmen, eigene Bedürfnisse auch ruhig benennen können, statt diese wegzudrücken, Grenzen spüren, einen Minimoment zu nehmen, also einfach durchzuatmen, einfach dieses bewusste Zurückkehren im echten Kontakt. Das ist trainierbar, Liane. Eine sogenannte Wahrnehmungs- und auch Regulierungskompetenz heißt das auch. Und wenn wir pseudoempathisch handeln, ist es auch nicht zu verurteilen, sondern bewusst einfach wieder zurückkehren. Das ist das Wichtigste. Einfach sich zu sagen, okay, ich war jetzt gerade im Funktionsmodus wieder, ich komme wieder zu mir und zu dem Patienten. Das ist die Kunst der Pflege.
Fühlen
können, reflektieren können, Grenzen halten und dabei aber nicht perfekt sein, weil das ist auch eine andere Sache, sondern bewusst menschlich und vor allen Dingen professionell zu bleiben.
Deshalb hier die Frage, wie können denn Auszubildende das dann lernen?
Das ist tatsächlich eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird, auch von meinen Azubis, die Angst haben irgendwie, ja, wie sagen die das immer, zu weich zu sein, ja? Und ich sage dann immer, Empathie lernst du nicht am ersten Tag. Sie wächst wie ein Muskel. Und ganz wichtig, sie braucht Pausen, sonst verkrampft sie. Ich sag meinen Auszubildenden gern, sie müssen Gefühle nicht wegdrücken. Sie müssen nur lernen, nicht darin zu ertrinken. Das ist die Kunst. Das ist keine Schwäche. Das ist professionelle, emotionale Kompetenz. Und ganz ehrlich, was da richtig hilft, sind einfach die eigenen Gefühle wahrzunehmen und auch nicht zu verdrängen. Wir sagen dann auch immer, boah, wenn ich was fühle, bin ich total unprofessionell. Wenn ich jetzt am Krankenbett weinen sollte, oh nee, Gefühle, das ist nicht professionell. Bevor ich empathisch begleiten kann, muss ich merken, was macht diese Situation gerade mit mir selbst? Und nur wenn ich das selbst spüre, dann kann ich bei anderen auch klar bleiben. Genauso wie, weiß ich nicht, hier dieses Mini-Stopp, einmal durchatmen. Das sind auch manchmal nur 3 Sekunden, die man braucht. Man muss jetzt nicht ellenlang 15, 20 Minuten aus der Pflege gehen, sondern wirklich sich bewusst machen, hey, ich atme mal tief durch, Füße auf den Boden spüren, Gedanken sortieren. Und das ist auch keine Wellnessübung, das ist wirklich Notfallkompetenz in dem Moment fürs Nervensystem. Das wird unterschätzt. Und ganz wichtig, weil ich auch meinen Auszubildenden sage, Grenzen benennen dürfen. Sie sind nicht irgendwie als selbst Opferungsgast hier in der Pflege, sondern man darf sagen, ich bin gleich bei Ihnen, komm sofort wieder, ich brauche nur einen kurzen Moment, oder einfach zu sich zu stehen und sagen, Grenzen ist kein Egoismus, Grenzen sind Pflegekompetenzen.
Denn Empathie und Grenzen. Das hast du sehr schön gesagt. Beides ist ja auch wissenschaftlich erwiesen. Wir haben so viele Reize und Informationen noch in der Pflege, müssen wir uns ganz viele Sachen merken. Du hast ja das Beispiel gesagt, das ist, ich muss auf Toilette, in 12 Minuten ist die Übergabe und irgendwer will was und wer anders klingelt und zu jemand anders habe ich auch schon gesagt, ich komme, dass man dann diese neuronale Netzwerk, was ja echt beansprucht ist, weil ich 10 Dinge gleichzeitig im Kopf habe, mal kurz resettet, um dann überhaupt wieder Gefühle zu spüren. Und dann kann ich natürlich auch in dem Moment sagen, ich verstehe Sie, Sie kommen mir gerade mit einer Frage, aber ich habe wirklich noch 3 andere in der Warteliste, wo ich hin muss und es ist auch bald Übergabe. Ich würde nach der Übergabe zu Ihnen kommen und so weiter und so fort. Ich schreibe mir das gerade mal auf, worum es geht, dann kann ich mich schon drauf vorbereiten und nach der Übergabe habe ich Zeit. Also das ist ja auch diese Grenzen setzen, zeigen, auch sagen, was man gerade selber zu tun hat. Ist dann auch die Frage 3. Welche Rolle spielt Achtsamkeit dabei?
Ja, weißt du, bei Achtsamkeit denken viele immer sofort an Yoga.
Das habe ich auch Beispiel, mal gesagt. Ja.
Oder, Meditation. Ne? Oder diese Klangschale, so Bang, Räucherstäbchen. Da habe ich auch keine Zeit dafür, sagen die meisten. Dann sage ich, Moment, ich liebe Yoga. Aber in der Pflege sieht Achtsamkeit ganz anders aus, Leute. Für mich bedeutet Achtsamkeit im Dienst vor allem eins. Also meine Aufmerksamkeit ist da, wo mein Körper auch gerade ist. Ja, Fokus. Nicht schon 3 Schritte voraus, nicht gedanklich irgendwo schon in der Übergabe, nicht, oh Gott, gleich kommt die Visite, das muss alles hier stehen und laufen, sondern jetzt hier in diesem Moment. Und genau dieses Ankommen im Moment entscheidet, reagiere ich automatisch jetzt im Stressmodus mit Tunnelblick oder handle ich bewusst, klar, zugewandt und professionell. Und das, Achtsamkeit im Pflegealltag, ist kein Esoterik-Moment. Also das sind Mikrohandlungen, jeder, wirklich jeder, jede sofort nutzen kann.
Und, wie würdest du gezielt im Unterricht oder in der Praxis fördern, diese Mikromomente oder diese Empathie?
Ich sag dann immer, Reflexion ist wichtig. Mach so einen kleinen Mini-Check mit dir selbst. Also kurze Frage im Kopf, wie geht's mir gerade? Kann ich so präsent sein? Kann ich so weiterarbeiten? So, wenn die Antwort, puh, ist gerade schwierig, weil momentan habe ich nur diesen Tunnelblick, dann bedeutet das, Achtsamkeit nicht durchballern, sondern wirklich nochmal kurz durchatmen, kurz warten, Kollegen oder Kolleginnen einbeziehen, Verantwortung auch ruhig teilen. Das ist Profiverhalten, das ist überhaupt kein Schwächezeichen. Warum ist das wichtig? Weil du bist präsent. Du mitfühlst quasi die ganze Situation, aber du entscheidest auch nicht aus Reflex, sondern aus Präsenz. Und du spürst deine Grenzen, bevor du überhaupt ausbrennst. Also Achtsamkeit ist das Geländer, an dem Empathie sich eigentlich festhält. Ja. Ohne dieses Helfer-Syndrom, ne? Helferreflex, Überforderung und dann dieses, boah, ich funktioniere statt irgendwie auf mich zu achten. Mit Achtsamkeit bleibe ich Mensch und nicht Maschine. Denn das brauchen wir in der Pflege. Keine Maschinen. Wir brauchen Pflege.
Okay, ohne Achtsamkeit und Resilienz kann Empathie ja auch erschöpfen. Was verstehst du unter Compassion, Fatigue oder diesen Zustand der emotionalen, körperlichen Erschöpfung, Müdigkeit?
Also tatsächlich, Compassion Fatigue ist leider keine Seltenheit.
Wenn man nennt es, glaube ich, auch Cool-Out statt Burn.
Ja, Cool-Out, ja genau. Das ist leider in der heutigen Zeit, auch bei unseren Auszubildenden, leider keine Seltenheit. Es ist wirklich eine sehr reale, häufige Pflegeerfahrung, die auch sofort präsent ist. Und besonders bei denen, die viel geben. Ja, also man funktioniert mehr, als man fühlt. Und das ist absolut in erster Linie kein Versagen, also, sondern ein Überlebungs- oder Überlastungssignal, sagen wir mal so. Und für mich bedeutet das ganz einfach, das Herz hat lange mitgetragen, bis es irgendwann mal sagt, ich kann gerade nicht mehr. Ich muss hier stoppen. Also man merkt es nicht plötzlich, es kommt wirklich leise, ne? so wie Burnout. Man merkt es nicht. Du fühlst alles mit, jede Angst, jeden Blick, jede Träne. Und irgendwann mal merkst du, du funktionierst mehr, als du fühlst. Oder du hörst zu, aber du kommst nicht mehr richtig an. Du bist im Zimmer, aber innerlich bist du überhaupt nicht mehr da. Es ist nicht Gleichgültigkeit. Es ist Erschöpfung. Ganz, ganz, ganz böse Erschöpfung von zu viel Mitgefühl, ohne jeglichen Erholungsraum. Und das tut weh.
Ja, das weiß ich, gerade wenn man den Beruf liebt. Deshalb positivieren wir jetzt mal und sagen, wie kann ich dann Resilienz aufbauen? Also quasi die letzten beiden Fragen nochmal zusammen. Resilienz hilft ja. Also welche Strategien gibst du Auszubildenden mit, um diese psychische Widerstandskraft zu bekommen?
Also ich sage immer, Resilienz entsteht nicht in großen Lebenskrisen. Ne? Man sagt immer so, boah, ich muss erstmal eine richtige Lebenskrise durchlaufen, bevor ich überhaupt Resilienz erfahre. Nein, nein, sie entsteht tatsächlich im Alltag, auch in kleinen, winzigen Momenten. Und gerade Azubis brauchen diese Tools, die wirklich funktionieren und die nicht nur so schön theoretisch klingeln. Und zwar vor allen Dingen erstmal diese Selbstkritik. Lasst einfach die Selbstkritik stehen. Also am Dienstende nicht fragen, boah, was lief schlecht, was habe ich jetzt nicht wieder geschafft, sondern was habe ich heute gut gemacht? Ein Gedanke reicht. Einfach diese positive Vibe, das stärkt und schützt vor diesem Nie-genug-Gefühl. Weißt du, was ich meine? Dass so viele in der Pflege kennen. Das ist gang und gäbe. Ne? Ich bin nicht genug oder boah, das habe ich nicht geschafft. Oder auch Gefühle zulassen. Wie schon erwähnt, nicht stapeln. Ich sag immer zu meinen Azubis, fühlen ist erlaubt, nicht festkleben bleiben. Kurz im Kopf benennen, das hat mich berührt, das war zu viel. Ja, Gefühlsbewusstsein heißt auch Entlastung. Wegschieben heißt gedanklicher Rucksack, der immer schwerer wird und dann nicht mehr aus dieser Spirale rauskommt. Genauso wie Pausen, Mikropausen statt Heldentum. 30, 20 Sekunden reichen durchaus aus, um kurz ans Fenster zu gehen, die Hände zu waschen oder tief durchzuatmen, sich einfach so hier Verspannungen zu lösen. Oder das sind so kleine Momente, wo ich mich wieder zurückhole. Und Resilienz heißt nicht hart werden, sondern wirklich weich bleiben mit Grenzen.
Mein Lieblingstipp ist immer, sich selber loben können. Das ist immer schwierig, auch in den praktischen Abschlussprüfungen fragen wir am Ende in der Reflexion, was haben sie gut und was schlecht gemacht. Und bei den Fehlern fällt einem immer ganz viel ein und bei dem, was sie gut gemacht haben, eben nicht so viel. Und das zu trainieren, also wie du gerade, das fand ich so wunderschön, jeden Tag nach jedem Dienst eine Sache, die gut gemacht habe.
Positiv, genau. Tatsächlich, wenn ich so jetzt die Reflexion nachdenke, wie du auch gesagt hast, das ist tatsächlich so, die machen sich echt immer. Also die sehen überhaupt nicht, boah, das kann ich aber gut. Die sind immer eher in diesem Schlechtmodus. Boah, das habe ich nicht gut gemacht. Das sind meine Schwächen. Also super immer im Schlechtreden. Und das sollte man bei Resilienz nicht tun. Und deshalb ist Resilienz lernbar. Diese kleinen Schritte, echte Reflexion statt Augen zu und durch, auch sich mal erlauben, Mensch zu sein.
Wunderbar, ich fasse das mal zusammen.
Das Wichtigste.
Also das Wichtigste, was wir gerade gelernt haben, ist, was Emotionen und Resilienz ist, wie man trainieren kann. Wir lernen aber hier auch Nähe und Distanz. Dieses gesunde Spannungsfeld gehört zusammen, ist dieser Spagat. Also Empathie und Resilienz erzeugen Nähe und Distanz. Diesen Spagat macht man durch diese Gefühle. Die haben genau diesen Sinn, auch im professionellen Miteinander Nähe und Distanz zu erzeugen. Und dieser gelingt durch empathisches, wertschätzendes Handeln und aber auch klare Grenzen zu sagen, also das und das steht an, hier kann ich gerade nicht oder ich brauche eine Minipause und so weiter und so fort. Und das ist die professionelle Haltung, die wir beibringen wollen. Woran erkennst du denn, dass jemand Nähe oder viel Nähe hat oder zu wenig Distanz gezeigt hat?
Das passiert tatsächlich in der Pflege schnell, schon allein in der psychiatrischen Pflege, ne? Dieses Nähe-Distanz-Wahrung. Aber wir müssen auch ehrlich sein, wir arbeiten nah am Leben. Es ist ja nicht so ein Pflegeberuf, ist nicht so ein Beruf, was ich arbeite mit Maschinen, sondern ich bin wirklich am Leben anderer da, am Leid, an Emotionen. Und genau deshalb ist diese Balance wichtig. Zu viel Nähe erkenne ich, die Gedanken bleiben nach Feierabend bei den Patienten, ne? Oder ich kann einfach nicht abschalten oder ich habe diesen Rettermodus, ich muss das lösen, ich bin verantwortlich. Diese Grenzen verschwimmen und zu wenig Distanz erkenne ich auch daran, Kommunikation wird einfach sachlich bis kühl, also kaum Blickkontakt zu den Patienten, schnelle Übergaben, dieses zynische Kommentare im Team, ach typisch Frau Müller hier, ne? oder Betroffene wirken sehr abweisend oder funktionieren nur noch. Ja, und das ist wirklich ein Zeichen, nicht herzlos zu sein, sondern ein Erschöpfungssignal. Das heißt, Nähe heißt mitfühlen, Distanz heißt schützen, aber beides zusammen ist Professionalität.
Genau, wir wollen ja auch diese gute Pflegeempfängerin-Beziehung zu der Pflegefachkraft, dieser Balanceakt muss ja gelingen, so wie auch in einer guten privaten Beziehung. Richtig. Darf nicht hier an dieser Stelle natürlich nicht zu privat werden und aber auch nicht zu cool und distanziert. Muss man trainieren, gelingt einem nicht immer, auch wenn man es trainiert hat, gibt es trotzdem auch in 20 Jahren Berufskarriere den Moment, wo es mal nicht gelingt. Mhm. Auch das ist völlig normal. Aber was rätst du denn Praxisanleiterinnen, wenn sie merken, dass Auszubildende oder die, die jetzt uns zuhören, die lieben Auszubildenden, zu emotional überfordert sind?
Ich sag's vorweg, Praxisanleiter und Praxisanleiterinnen leisten wirklich sehr viel und oft mit viel zu wenig Zeit. Sie tragen wirklich Verantwortung für Lernende und auch für die Versorgung selbst. Das ist wirklich verdammt viel und auch nicht zu unterschätzen. Deshalb sage ich Ihnen in meinen Weiterbildungen immer das Gleiche. Sie müssen nicht alles auf fangen können. Sie müssen Orientierung geben. Das ist das Wichtigste. Es geht nicht darum, Therapeut oder Therapeutin zu spielen, sondern Halt und Richtung zu geben, weil das können die Auszubildenden nicht. Ein Satz reicht oft und wirkt Wunder, wie zum Beispiel, ich sehe, was du da gerade leistest und dass sich das belastet und wir gucken mal gleich oder ich fange dich gleich mal wieder auf. Das schafft für den Auszubildenden natürlich diese Sicherheit, ohne dass man sofort in ein ganz ellenlangen Gespräch gehen muss, sondern wirklich diese kleine Gesprächsstruktur ohne Drama, ne? Oder nach irgendeiner Anleitungssituation oder nach einer besonderen schweren Situation, was war schwer, was hast du gut gemacht, was brauchst du beim nächsten Mal? Also kein Seelenstriptease, würde ich sagen, wirklich reflektieren, nicht zerreden. Ja, Vorbild sein, nicht Übermensch. Praxisanleiter dürfen sagen, mich berühren Situationen auch. Ja, ich sage auch immer, ihr dürft es sagen, ich habe auch Strategien gelernt, habt ihr auch, damit umzugehen und das nimmt auch Druck, statt den zu machen. Weißt du, wie ich meine? Also diese Verantwortung teilen, denn Anleiterinnen sind auch nicht alleine. Empathische Begleitung heißt nicht Einzelkämpfermut und ich finde, wir alle sind Brückenbauer zwischen Ausbildung und Realität und verdienen dafür Respekt und Kompetenz, nicht Überbelastung, ja. Weil das schützt beide Rollen.
Beide Rollen und auch schafft es ja. Ich finde immer, der Praxisanleiter darf sich bewusst werden, dass er der Lehrer in der Praxis ist und der Bindeglied auch zwischen diesem Spagat, zwischen Theorie und Praxis. Ja. Haben wir wieder das Wort Spagat dabei. Aber das verknüpftet ja beides immer am besten.
Ja, das ist
richtig. Ein Fallbeispiel haben wir dabei.
Das Fallbeispiel.
Mit einem wunderbaren Bild, immer gerne mit KI generiert und es soll die Situation ein bisschen beschreiben, Emotionalität erzeugen und den Menschen aus dem Fallbeispiel ein Gesicht geben. Das Bild kann man nachher auf Instagram sehen unter tatortpflege-podcast und kann dann hier auch rundherum das Fachwissen und nachher auch das Lernskript sehen. Aber beschreibst du uns mal, liebe Maria, das Bild? Was siehst du auf dem Bild? Ganz empathisch.
Also, ja, immer doch. Also, das Fallbeispiel beschreibt eine Pflegelehrerin an einer Pflegeschule. So, und das ist so eine typische Situation, die man öfters gehabt hat, auch ich, wo dann die Auszubildende sich dann quasi im Gespräch offenbart, was sie so erlebt hat. Da ist Empathie auf jeden Fall ganz wichtig, Sicherheiten zu geben. Und man sieht zwei Menschen auf diesem Bild. Die eine ist sichtlich betroffen und die andere hat eine sehr empathische Haltung. Sie nimmt nämlich die Hand und die andere Hand hat sie auf dem Rücken, so nach dem Motto Kontakt, Berührung zu sichern. Und das macht ja dann auch so ein bisschen was. Und dieses Spannungsfeld bringt auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen die Sicherheit weg. So würde ich das beschreiben.
Die haben auch ganz schön viel Nähe, finde ich. Also das
die haben sehr viel mehr, ja.
Ich finde auch, wenn wir sagen, die eine ist vielleicht die Pflegelehrerin, die diesen beigen Blazer anhat, hat einen besorgteren Gesichtsausdruck, finde ich. Man sieht jetzt so ein bisschen, sie hat so Stöhnen, Runzeln, Falten, wie auch immer man es nennen möchte. Also sie schaut besorgter, wenn ich das mal interpretieren dürfte. Und die Auszubildende, weil sie ja so nach vorne schaut und den Kopf so auch an der Hand hat, sieht schon verzweifelt aus, vielleicht weint. Also vielleicht ist sie auch sehr traurig, ist schwierig zu sehen im Bild.
Sehr betroffen aus.
Sieht sehr betroffen aus. Ich finde aber auch, das Bild zeigt ein Vertrauensverhältnis zwischen beiden Frauen.
Richtig, also auf jeden Fall thematisiert das Bild diese Selbstfürsorgen. Auch ein bisschen diese Supervision. So an sich, also aneinander zuhören, aktives Zuhören und ich sehe dich als Person. Ich nehme dich wahr.
Ja. Wollen wir mal gucken, was das Fallbeispiel sagt? Also, gerne. Britta Schubert heißt die Pflegelehrerin. Sie ist 46 Jahre alt und arbeitet an einer Pflegeschule. Entdeckt während der Pause ihre 27-jährige Schülerin, Auszubildende Lara, im Schulflur. Sie sitzt weinend auf einer Bank. Also haben wir das ja vielleicht gar nicht so schlecht.
So schlecht.
Britta geht ruhig auf sie zu, bleibt kurz stehen, atmet tief durch und setzt sich auf die Augenhöhe, also setzt sich mit auf diese Bank. Sie sagt leise, ich sehe, dass dich gerade etwas belastet. Magst du erzählen, was los ist? Lara berichtet, dass sie in der Praxis mit dem Tod einer Bewohnerin konfrontiert wurde und sich schuldig fühlt, weil sie beim letzten Gespräch ungeduldig war. Britta hört aktiv zu, spiegelt Laras Gefühle. Du bist traurig und verunsichert, weil dir die Situation so nahe geht und betont, dass Mitgefühl keine Schwäche, sondern eine Stärke ist. Gleichzeitig erinnert sie Lara an die Bedeutung von Selbstfürsorge und Pausen, Resilienz als Schutzschild. Gemeinsam überlegen sie kleine Schritte zur Entlastung. Ein Gespräch im Team, eine Supervision, eine kurze Atempause vor schwierigen Einsätzen oder schwierigen Gesprächen. Zum Schluss sagt Britta, Empathie heißt mitfühlen, aber auch dir selbst freundlich gegenüber zu sein, also gegen sich selber auch empathisch zu sein. Lara lächelt zaghaft und nickt.
Die Analyse.
Ist es realistisch und hast du was Ähnliches schon mal erlebt?
Ich habe es tatsächlich sehr oft erlebt. Und das erlebe ich eigentlich sehr oft, vor allen Dingen, wenn die Schüler vom Block zurück wieder in die Schule kommen und dann halt die ganzen vielen Situationen erläutern, was sie so in der Praxis erlebt haben. Und das ist wirklich keine Seltenheit. Ne, deshalb finde ich dieses Fallbeispiel, trifft es nochmal auf den Punkt, wie wichtig ist, auf jeden Fall diese Emotionsebene zu beherrschen, ob es jetzt eine Fachkraft ist in Form von Praxisanleitung oder eine Lehrkraft, Dozent, Dozentinnen. Denn Empathieverhalten kostet nichts und gibt den Schüler oder die Schülerin wieder ein bisschen Mut, nicht zu verzweifeln. Wir kennen das doch selber, wenn irgendwie ein Problem aufkreuzt und man weiß nicht weiter, da sind wir für jede Hilfe dankbar.
Ja,
das ist Menschlichkeit. Also von daher, warum sollten wir nicht zuhören? Und Resilienzförderung zeigt sich auch in dem, wo man halt diese Selbstfürsorge auch nochmal thematisiert. Ne? Diese Überforderung zu sagen, hey, du bist Mensch, das ist der Pflegeberuf, das bringt mit sich die Emotionen ruhig einordnen lassen, aber auch verarbeiten. Und das ist das Wichtigste, was man so als Lernmoment hier raus auf jeden Fall rausnehmen sollte.
Absolut. Also das Fallbeispiel ist ja mit Absicht gewählt, um diese Empathie und Resilienz darzustellen. Und wir oft ja nach den Praxiserfahrungen fragen, wenn sie wieder im Schulblock sind, um das eben zu reflektieren und einzuordnen. Wir können dann die Situation natürlich im Nachgang nicht verändern, aber wir können diese Reflexion trainieren. Und die Emotionsebene ist ja hier so, die Schülerin erlebt Trauer, Schuld, Verzweiflung, Angst, hat wahrscheinlich mehrere Gefühle gegenüber dieser Praxissituation, die sie da beschreibt, diesem Patientinnenverlust. Das Empathieverhalten von Britta ist ja schon mal alles gut, also ein perfektes Beispiel.
Ja.
Sie hat eben nicht nur kalt und kühl ein paar Sachen, auch keine Pseudo-Empathie, sondern sie hat aktiv zugehört, sie hat Kommunikationstechniken gemacht, sie hat gespiegelt, paraphrasiert, Gefühle geäußert, echtes Mitgefühl gezeigt. Also wir haben jetzt ein sehr perfektes Beispiel rausgesucht.
Das hast du sehr schön gemacht, aber auch sehr schön gesagt, denn eine Sache noch vorweg, es geht ja darum, Gefühle zuzulassen, auch zu benennen. Und der Lernmomenteffekt ist wirklich darin, wenn man halt diese Gefühle auch und Bedürfnisse auch sagt, laut ausspricht.
Genau.
Denn das ist die Resilienzförderung. Das ist die Reflexion dahinter. Also dieses Empathieverhalten, wenn die Britta jetzt, sag ich mal, nicht aktiv zugehört hätte und gesagt hätte, ich habe jetzt Pause, ich muss meinen Kaffee trinken, ich habe jetzt keine Zeit für sie, das ist Pseudo-Empathie. fertig. Und wir wollen keine Pseudoempathie. Wir wollen diese Pseudoempathie trainieren, das wegzubekommen. Das ist das Hauptziel. Das ist das Lernmoment in der Pflege.
Gut, ich würde mal einordnen, unsere tollen Kompetenzbereiche, die ja auch im Pflegeausbildungs- und Prüfungsverordnung drinstehen.
Die Kompetenzbereiche.
Die ja jeder Auszubildende, der uns zuhört, eigentlich drauf haben muss, wenn er dann zur Abschlussprüfung geht.
Kompetenzbereich 1. Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren und gestalten.
Wir fangen an mit Kompetenzbereich 1, nämlich dem Pflegeprozess, Pflegeplanung, Pflegediagnostik. Hier haben wir das Erkennen und Einordnen im Fallbeispiel der emotionalen Belastung von Lara, der Förderung der psychischen und psychosozialen Gesundheit, empathische und wertschätzende Zuhören, Beobachten, also auch Krankenbeobachtung bzw. grundsätzlich Beobachtungsgabe von nonverbalen Hinweisen. Wir haben gerade das Bild ja genauso beschrieben. Sieht besorgt aus, sieht bedrückt aus und so weiter. Also die Körperspannung, Körpergestik und Mimik, vielleicht die Tränen, die fließen, die emotionalen Reaktionen und Gesprächsansätze. Und hier könnte man ja dann auch schon diese ganzen Gefühle als Schrägstrich Pflegeprobleme nehmen, auch wenn Lara jetzt natürlich eher eine Auszubildende ist und keine Pflegeempfängerin. Wir schreiben ja für sie keine Pflegeplanung, aber wir übertragen das jetzt mal auf dieses Fallbeispiel. Und das hätte ja auch ein Patient auf Station sein können. Und dann haben wir natürlich genau diese Gefühle wie Trauer, Angst, Hilflosigkeit, die ja dann unsere Pflegeprobleme sind. Und zu diesen machen wir unsere Ziele und Maßnahmen und unsere Beratung. Und die Beratung hat ja dann in dem Fall die Pflegelehrerin gemacht.
Richtig.
Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.
Kompetenzbereich 2, Kommunikation und Beratung. Aktive Zuhören, Spiegeln der Gefühle, Beratung, also all das, was die Pflegelehrerin macht, sind dann ja schon fast auch die Pflegemaßnahmen, die man hier so dann plant. Einfühlsamen Ansprechen der Situation, Förderung der Selbstfürsorge, der Selbstreflexion. Hier werden schon ganz viele Tipps gegeben, beziehungsweise sind es dann ja auch Pflegemaßnahmen, nämlich Entlastungsstrategien, eine Supervision, ein Tagebuch zu führen, Lerntagebuch, ein Teamgespräch, Pausen, Austausch, kollegiale Beratung, Fallbesprechung und so. Das sind ja dann die Maßnahmen, die wir anraten würden, um mit dieser Situation besser zurechtzukommen. Was würdest du denn, Lara, beraten?
Also ich würde die kollegiale Beratung auf jeden Fall vorziehen und ich würde auch beraten, Gefühle selbstreflexionsmäßig zu steuern. Also das heißt, ich berate, aber gleichzeitig lasse ich sie selber. Ne, Beratung ist ja ein Prozess, nicht wo ich sage, so, du musst das so und so machen, sondern die müssen ja selber drauf kommen.
Genau.
Beratung heißt einfach dahin leiten zu lassen. Und das ist das Wichtigste, dass man halt mit dieser kollegialen Beratung sie zur Selbstreflexion anregt und zu sagen, okay, wie kann ich nächstes Mal, wenn es nochmal passieren sollte, wie kann ich da professionell handeln und Selbstfürsorge für mich haben, damit diese Entlastungsstrategie auch funktioniert?
Dass man selber auf die Lösung kommt und sich selber Lösungsstrategien überlegt, weil wenn man sich sie selber überlegt, macht man sie eher, als wenn man so sagt, du müsstest du und mach mal du dit. Dann macht man sie ja weniger, als wenn man selber auf die Lösung kommt.
Ich sage immer positive Fehlerkultur. Ne, jeder Mensch macht Fehler, aber Fehler 1 macht man nicht zweimal. Ja, und das ist der Lerneffekt daraus. Und wenn ich schon einmal gesehen habe, okay, diese Entlastungsstrategie hat mir jetzt super geholfen, dann werde ich diese Entlastungsstrategie auch wieder anwenden wollen im nächsten Step oder nochmal.
Perfekt.
Kompetenzbereich 3. Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten.
Kompetenzbereich 3 ist ja das intra- und interprofessionelle Handeln und Arbeiten und damit natürlich die Teamdynamik, Unterstützung im Team, die Förderung der offenen Kommunikation, auch im Klassenverbund, deswegen thematisieren wir ja immer Praxiserfahrung, machen auch Praxisbegleitung und machen auch Praxisreflexion in den Theorieblöcken und auch hier kann ja das Klassenteam unterstützen, die MitschülerInnen unterstützt euch gegenseitig und die Kommunikation der belastenden Situation Inklusion ist ja wichtig auch für die Schülerinnen. Und da sind wir auch wieder bei der kollegialen Unterstützung und Fallbesprechung und gemeinsam mit Überlegen. Auch hier kann ja eine Entlastungsstrategie sein. Und man kann ja auch fragen, was hat sie denn da in Praxis zu dieser Situation gemacht? Hat sie da mit jemandem geredet? Hat sie mit dem Praxisanleiter geredet? Oder schleppt man die Situation jetzt über Wochen schon mit und hat es erst in der Schule angesprochen? Ist das vielleicht die gute Strategie oder nicht die gute Strategie? Sollte ich das nicht vielleicht dann in der Praxis schon ansprechen? Was könnte ich da tun und an wen könnte ich mich wenden? Ist ja dann auch interprofessionelles Arbeiten direkt in der Praxis schon.
Genau. Emotion oder problemorientiert handeln, ne? Das ist die Frage. Gehe ich mit meinen Gefühlen oder muss ich da handeln? Also problemorientiert, wo ich das wirklich als Maßnahme dann auch durchziehe.
Genau. Welches Coping benutze ich denn? Gutes oder schlechtes Coping?
Kompetenzbereich 4. Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen.
Kompetenzbereich 4. Kompetenzbereich 4 ist ja auch immer für viele nicht so leicht, weil das ist ja das rechtliche und gesetzliche und so weiter.
Das trockene Thema.
Aber auch hier, wir haben die Wahrung der Persönlichkeitsrechte, den Datenschutz und so weiter. Also die Pflegelehrerin kann jetzt nicht einfach, auch wenn das eine Flursituation war, zu allen möglichen Leuten und in andere Klassen gehen und sagen, also Lara hat eine ähnliche Situation erlebt. Wäre jetzt ungünstig, darf man nicht. Und die psychische Integrität ist auch wichtig. Natürlich gibt es auch hier verschiedene Gesetze. Es gibt ein allgemeines Gleichstellungsgesetz, wenn wir jetzt von Diskriminierungsverhalten reden oder jemand sich diskriminiert fühlt, weil er eine schlechte Situation in der Praxis hat. Wir haben eine Fürsorge und Pflicht sozusagen, auch als Lehrkräfte eine Sicherstellung eines geschützten Raumes. Ich denke auch, ich würde in dem Fallbeispiel aus dem Flur rausgehen und fragen, ob man in einen geschlosseneren Raum gehen kann, wo man die Tür zumachen kann, dass dann nicht jeder auf dem Flur alle mithören kann und Vermeidung von Schuldzuweisungen und diskriminierendem Verhalten. Also wir haben eindeutig Persönlichkeitsrechte, Datenschutz und diese Sachen zu beachten, rechtlich gesehen.
Also nicht zwischen Tür und Angel, auch wenn es manchmal leider passiert, wahrscheinlich passiert es mir auch, aber wirklich Raum zu geben, zu sagen, hey, komm, wir gehen jetzt mal hier im Besprechungsraum und dann besprechen wir das.
Ach ja, ich sehe sie und dann wird man ja auch schnell mal auf dem Flur angesprochen. Passiert ja in der Pflege übrigens auch, dass man mit dem Flur angesprochen wird.
Ja, richtig. Deshalb ist es auch wichtig, dieses Verhalten auch hier, ne, nicht nur mit Schuldzuweisungen zu betrachten, sondern zu sagen, okay, ich überlege, ich reflektiere, ich ändere es.
Kompetenzbereich 5. Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Einstellungen reflektieren und begründen.
Letzter Kompetenzbereich. Unsere gute Ethik, ICN-Ethikkodex, bedingt ja all diese Sachen und auch Menschenwürde und Ähnliches und die Pflegewissenschaft auch hier wissenschaftlich belegt, dass Emotionalität und Empathie sind mit Absicht. Alle unsere Gefühle haben emotionsbiologisch und evolutionsbiologischen Sinn. Sie wurden ja mit Absicht von der Natur uns gegeben und die ethische Reflexion, das Mitgefühl, die professionelle Distanz, Nähe und Distanz und Resilienz sind wissenschaftlich fundiert, um Burnout-Prophylaxe zu betreiben, kein Cool-Out zu entwickeln, also keine Fatigue zu entwickeln in unserem Beruf. Sie sind Erkenntnisse und stabilisieren uns Pflegende, um dauerhaft gesund in dem Beruf zu bleiben. Da gibt es auch immer wieder jedes Jahr vom DBFK Umfragen zur Arbeitszufriedenheit der Pflegenden und so weiter. Also auch wirklich statistische Daten, die belegen, dass die psychische Gesundheit wichtig ist in unserem Beruf.
Das A und O, würde ich sagen.
Wir kommen zum Ende der Folge. Am Ende will ich immer, dass du allen, die zugehört haben und hier brav durchgehalten haben, das Theoriewissen, Fachwissen und das Fallbeispiel überstanden haben, dass du dem ein paar Praxistipps mitgibst.
Praxistipps.
Was für Praxistipps hast du auf Tasch?
Auf Tasch, okay. Sogar ganz viele. Aber die wichtigsten und einfach, aber sehr wirksam für den Alltag sind immer die sogenannten 30 Sekunden Atempause. Also ich sage zu meinen Auszubildenden immer, bevor sie ein Zimmer betreten, auch in der Prüfungssituation, tief durchatmen, Gedanken sammeln, kurz warten, präsent sein und so kommen sie wieder ganz bei sich. Ganz wichtig auch die Dreisatzreflexion am Ende, das heißt, positiv, ja, also was war heute schön, wo war ich empathisch, reflektieren, war ich empathisch, welche Situation war ich pseudo-empathisch, was darf ich morgen leichter nehmen, also halt im Positiven, nicht immer dieses, oh, das habe ich nicht gemacht, das habe ich nicht gemacht, sondern wirklich diese Dreisatzreflexion am Dienstende, was positiv auch so ein bisschen als Wertschätzung dient. Dann ganz klar mein Klassiker Wertschätzungsmoment. Ich gehe auch immer zu meinen Kollegen und sage, ey, cool heute mit dir im Unterricht, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Teamteaching war, hat richtig Spaß gemacht. Und wenn man das so eine Kollegin oder einen Kollegen sagt, dann bewirkt man was Positives. Das stärkt einmal der Teamzusammenhalt, aber auch beide. Das schafft Verbindung, das zaubert auch ein Lächeln und Komplimente, egal ob Mann oder Frau, weißt du selber, das ist schön anzunehmen, das ist immer gut. Empathiefördernde Strategien habe ich auch schon erwähnt, also aktives Zuhören ist ganz wichtig, paraphrasieren, spiegeln, nachfragen, das zeigt, dass man auch dabei ist, ruhig mal diesen Perspektivwechsel wenden, ja, wie fühlt sich der andere wohl gerade, das machen wir tatsächlich sehr wenig, vor allen Dingen, wenn wir im Stress sind, das hilft so ein bisschen auch die Situation auch zu erkennen, Gefühle ruhig benennen, also bei dir oder auch bei dem Gegenüber, bei dem Patienten zu sagen, hey, ich bin jetzt gerade echt überfordert, ich muss kurz raus, Selbstempathie, also einfach dieses Verständnis schenken, wenn etwas schwerfällt, auch zu sagen, hey, ich kann es, ich weiß, ich adde mich und komm wieder zurück zu mir. Das sind so die ganz wichtigen Sachen, die man halt machen kann. Was ich auch gerne noch so für die Klasse oder die Praxis auch mitgeben kann, Empathie soll bitte sichtbar gemacht werden. Ja, Resilienz soll spürbar auch gelebt werden. Das heißt, man kann irgendwie eine Mutmachwand machen mit positiven Erlebnissen. Oder ich mache gerne eine wöchentliche Achtsamkeitsminute im Unterricht. Ich sage immer so, was war diese Woche wohl das Allerwichtigste? Wo haben Sie gut auf sich aufgepasst? Das stärkt auch so ein bisschen dieses Ich-Gefühl. Oder eine Karte für Kollegen mit dem Satz, danke, dass du mit Herz arbeitest. Danke, dass du dabei bist. Seid einfach kreativ, Leute. Das, manchmal braucht man ganz kleine Sachen. Ganz kleine
also
Sachen.
Am schönsten fand ich den Tipp mit der Mutmachwand. Die werde ich auch mit in den Unterricht einbauen. Oder der Achtsamkeitsminute. Finde ich wunderschönen Tipps, ob als Praxisanleiter oder Pflegelehrerin. Die holen mich echt ab. Komplimente sind immer schön. Und was ich auch immer gerne mache, statt Atempause, sage ich auch, es gibt ja die Superman-Haltung. Ich bin ja so ein kleiner Marvel- und Star-Wars-Fan. Die Superman-Haltung ist ja, du hast die Beine etwas breiter, hüftbreit aufgestellt und würdest beide Arme verschränken in der Hüfte und stellst dich sehr selbstbewusst hin und atmest dann 30 Sekunden durch, dass diese selbstbewusste Haltung, es geht jetzt gleich los, ich habe alles im Griff, auch viel mit einem macht und die löst Endorphine aus, auch wenn man sich dabei albern fühlt, weil jemand einem dabei zugucken könnte und man da steht so völlig eingebildet wie ein Gockel. Aber diese Körperhaltung, weil sie aufrecht ist, macht ganz viel und löst halt entsprechende Hormone schön im Gehirnchen aus und lässt einen positiver werden.
Sehr schön, sehr gut. Es gibt
Studien dazu, zur Superman-Haltung, dass die Stresshormone senkt.
Siehst du, da habe ich wieder was gelernt. Dann mache ich das auch im Unterricht. Ich gehe am Montag, so. Genau, die Superman-Haltung. So, mache ich. Danke für den Tipp.
Siehst du, haben wir uns gegenseitig Tipps gegeben. Und wir haben so viele Situationen, wir könnten jetzt 100.000 Situationen erzählen, wie wir das unterrichten oder was wir in unserem Berufsalltag schon erlebt haben, aber die Folge wird einfach unendlich lang. Wir das auch noch alles erzählen. Ich würde aber für alle, die zugehört haben, nochmal zusammenfassen, damit der Lerneffekt auch wirklich da bleibt. Die Zusammenfassung. Empathie ist Mitgefühl, ohne mitzuleiden. Empathie ist eine Fähigkeit, die wir trainieren durch all diese Praxistipps, durch all diese Sachen und auch um die Gefühle wirklich wahrzunehmen, von mir selber auch, sowie von anderen, muss die Grenzen setzen und da die Resilienz ebenso trainieren. Pflege ohne Empathie ist nur Versorgung. Pflege mit Empathie ist die Beziehungsebene. Die brauche ich auch, um gute Pflegebeziehungen aufzubauen und auch um bestimmte Pflegeprobleme, die ja Emotionen sein können, wie Angst, Trauer und so weiter, haben wir mehrere dieser Sachen, die wir in die Pflegeplanung aufnehmen können. Die kann ich ja nur entdecken, wenn ich empathisch bin. Also auch hier die Pseudo-Empathie wahrnehmen, auch mal sich bewusst sein, dass man gerade nur funktioniert hat. Gut damit sich reflektieren, kurz rausnehmen, deine 30 Sekunden Atempause zum Beispiel einbauen. Die Resilienz stärken, sich gegenseitig stärken, auch im Team stärken mit diesen Wertschätzungsmomenten. Und es gesunde Spannungsfeld von Nähe und Distanz entstehen durch Empathie mit Begrenzung und mit der Resilienz, um diese Puffer zu schaffen, um das zu trainieren. Das gelingt auch trainierten Leuten nicht immer. Das ist völlig normal. Und deshalb der Merksatz am Ende: Empathie öffnet dein Herz, Resilienz hält es gesund. Achtsamkeit beginnt bei dir selbst. Die Pflege braucht keine Heldentaten. Also Selbstfürsorge ist demnach kein Luxus, sondern ein elementarer Bestandteil unserer Berufskompetenz.
Als Zusatzwissen.
Vielleicht magst du ganz am Ende nochmal davon erzählen, was machen denn MCARE-Trainer? Was ist das? Was ist daran das Spannende?
Also ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich bin MCARE-Trainer, Trainerin. Und das besteht aus einer wissenschaftlichen Studie, die damals in der Uniklinik Bonn gemacht haben. Und das heißt, die Pflegekräfte sind geschult worden in Teams, empathiebasiert, achtsamkeitsorientiert, halt an dieser Beziehungsgestaltung gezielt nochmal zu reflektieren. Heißt, kurz gesagt, empathisch begleiten, professionelle Grenzen halten, sich selbst dabei nicht zu verlieren. Und das ist die Kernkompetenz, ja. Mhm. Und das ist trainierbar. Und das Schöne ist, ich habe ja letztens nochmal mit einigen so ein Zoom-Meeting gehabt, Take Care of You. Und da waren ganz viele, die MCARE-Projekt halt ausgelebt haben. Nicht nur in der Pflege, nicht nur im Krankenhaus, also als Pflegekraft, sondern Medizinstudenten in sozialen Einrichtungen. Also das ist wirklich was Schönes, denn du reflektierst dich. Vor allen Dingen, was ist pseudo-empathisch, ne? Also ich war erschrocken, ja, ne, als ich die Schulung gemacht habe letztes Jahr. Da war ich erschrocken, wie viel Pseudo-Empathie ich im Pflegealltag manchmal hatte. Ich dachte, ich habe immer mit Herz gearbeitet, aber manchmal war es mir überhaupt gar nicht bewusst, dass ich jemanden einfach so vertröstet habe, weil ich dann ja weiter funktionieren musste, ne? Muss man ja halt. Und da trainierst du gezielt wirklich deine eigenen Bedürfnisse, deine Grenzen und Gefühle zu erkennen und zu sagen, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und ich finde, Praxisanleiter, alle, die in der Pflege arbeiten, die sollten so eine Schulung auf jeden Fall machen, weil es ist wirklich, es stärkt wieder nicht nur die Resilienz, es stärkt auch die Empathie.
Das gesamte Teamgefüge, alles. Also es gibt Studien darüber, die belegen, dass auf Teams, die miteinander empathisch sind, es sind weniger Krankmeldungen auf diesen Stationen. Das Team funktioniert besser miteinander. Sie sind als Gesamtteam auch resilienter. Die Arbeitszufriedenheit ist höher und so weiter und so fort. Also wissenschaftlich erwiesen, dass es ohne nicht geht.
Und MCARE ist ein Gesundheitsmanagement-Projekt. Das kann man auch sogar abrechnen lassen, weil die Wissenschaft einfach gesehen hat und wie gesagt, es ist belegt worden, dass es hilft. Dass es wirklich hilft, resilient und auch stark in diesem Beruf zu bleiben, der wirklich viel, viel fordert.
Letzte Runde, Take-Home-Message. Alle Auszubildende, Praxisanleiter, alle, die uns jetzt zugehört haben, was gibst du ihnen jetzt mit nach Hause?
Ja, was gebe ich wohl mit nach Hause? Empathie und Resilienz gehören zusammen. Ich sage immer wie Herz und Lunge, aber diesmal wie Herz und Verstand. Und nur wer auf sich selbst achtet, kann andere mit Mitgefühl begleiten und auch in der Pflege bleiben. Alles andere macht leider krank und irgendwann mal scheiden auch die Besten aus. Und deshalb ist es ganz wichtig, fühlen, verstehen, bewahren. Vom Pflege, für alle, die jeden Tag mit Menschen arbeiten und dabei auch Mensch bleiben wollen. Das ist das Wichtigste. Einfach reden, kommunizieren.
Wunderbar. In diesem Sinne sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Reinhören.
Ciao.
Willkommen bei Zart zur Pflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, es ist mal Spaß. Ja, zart zur Pflege für deine Examen bereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, zart zur Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Tatort Pflege. Der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.